Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, ihr habt das schon gemerkt, Sie haben das gemerkt, es geht um das Unperfekte. Da bin ich ja gerade an der richtigen Stelle, wo ich immer so viel sehe und dann noch sagen muss, ach, das Licht und so. Wir stehen heute alle zusammen in diesem Thema oder vor diesem Wort. Ich lese uns noch einmal den Vers, der uns heute Morgen so ein wichtiges Bild mitgibt. Und das ist für mich so ermutigend geworden, aber auch gleichzeitig auch eine Herausforderung. Denn es ist auch ein sehr ehrliches Bild. Wir haben das gerade gehört, gelesen in diesem Abschnitt. Da sagt der Paulus, er hat also von der Liebe und von dem Licht Gottes gesprochen, das durch Jesus in unserem Leben wohnt. Ich lese nochmal diesen Vers 7 vor. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen, so wird deutlich, dass unsere überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Ich habe dieses Mal zwei Hauptteile und das erste möchte ich nennen, ja, das liegt ja nah, zerbrechliche Gefäße. Wenn der Paulus dieses Bild hier der Gemeinde in Korinth schreibt, dann hat er hier Behälter vor Augen, die damals jeder aus dem täglichen Gebrauch kannte, in denen die unterschiedlichsten Dinge aufbewahrt wurden. Nicht nur Getreide und Wein, ja, auch wertvolle Dinge, Habseligkeiten, manchmal auch Schriftrollen in diesen Tonkrügen. Und das waren eben noch keine Tupper-Schüsseln und Curver-Boxen und andere Kunststoffbehälter, ausgetüftelt bis ins Letzte. Sondern diese Gebrauchsgefäße der einfachen Leute, die waren vor allem aus Ton und das heißt aus Erde. Luther übersetzt das hier so schön in seiner Übersetzung, irdene Gefäße, das Wort kennen wir heute gar nicht mehr so. Und daher waren sie eben alles andere als bruchsicher. Beim Wasserholen, beim Befüllen, beim Verladen, anfällig für Stöße und Erschütterungen, die im Alltag ja immer wieder vorkommen. Und da bildeten sich eben auch leicht dann Risse. Nicht selten brach ein Stück heraus. Oder so ein Krug landete als Sammlung von Bruchstücken einfach auf dem Boden. Ja, und auch wenn man sich Mühe gab, das gehörte alles damals ganz selbstverständlich mit zum Leben. Und ich weiß nicht, wann Sie in Ihrer Wohnung zuletzt mal wirklich Bruchstücke in der Hand hatten, gehalten haben. Ja, oder auch Risse entdeckt, vielleicht in einer Kanne oder in einer Tasse. Das kommt ja, habe ich mir so bewusst gemacht, in unserem perfektionierten Haushalt eigentlich kaum noch vor. Da ist alles so gut und so sicher aufbewahrt und getüftelt. Also ganz anders als in der Zeit des Paulus. Ich kenne jetzt Ihre Küche nicht, aber... okay. Also ich oute mich gerade als jemand, der nicht die ganze Zeit in der Küche steht. Das ist wohl wahr. Also Hightech-Küche hin oder her. Darum geht's ja. Was ist das denn? Was heißt das, wenn etwas bricht oder reißt? Ja, dann ist es eben anders wie bei einem gebrochenen Bein, das irgendwann wieder zusammenwächst. Muss ich da auch aufpassen, Udo, ob ich das richtig sage. Aber ein Bruch im ursprünglichen Sinne bei einem Gegenstand, der kann nicht einfach rückgängig gemacht werden. Nein, da entsteht dadurch ein neuer, bleibender Zustand. Ich sage das mal so bewusst, weil uns das ja oft gar nicht so klar ist. Ja, und dann fällt eine Entscheidung oft auch in wenigen Augenblicken. Reparieren, kleben oder kitten. Aber dann möglichst bitte so, dass man die Bruchstelle möglichst nicht sieht. Vielleicht nur noch überpinseln, da gibt es ja die tollsten Techniken. Ja, oder einfach gleich in den Mülleimer. Und ich glaube, das ist heute der häufigere Weg. Jetzt geht es dem Paulus ja eben nicht um eine perfekte Vorratshaltung, in dem nichts kaputt geht. Es geht ihm um unser Leben und es geht ihm um sein Leben. Und dann sagt er mit diesem Bild, wenn ich mein Leben und unser Leben ehrlich anschaue, dann ist da eigentlich nichts wirklich glatt und aus einem Stück, auch nicht nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Ich weiß nicht, ob das so eine Vorstellung ist, die manchmal noch in Köpfen da ist, dass es dann glatter wird. Sondern wenn ich zurückschaue, dann weist es in unterschiedlicher Weise immer wieder Brüche, Rissen und Kanten auf. Wo etwas passiert ist, dass sich in meinem Leben etwas schmerzhaft verändert hat. Durch Kräfte, die von außen auf mein Leben treffen. Oder auch durch Spannungen, die in mir drin liegen und in unseren Beziehungen. Und wo ich auch zugestehen muss, da hat es in meinem Leben tatsächlich deutlich Knack gemacht. Und andere würden vielleicht sagen, ich bin an einer konkreten Stelle auch wirklich gescheitert. Auch wenn das nach außen hin gar nicht so spektakulär ist und wenn es die anderen so direkt mitbekommen haben. Wenn wir uns jetzt persönlich unterhalten könnten, dann würden manche vielleicht von ganz unterschiedlichen Stellen erzählen, wo ihr solche Brüche, vielleicht auch sogar solch ein Scheitern erlebt habt. Vielleicht in einer wichtigen Beziehung, die das Leben ausmacht. Durch den Traum, eine glückliche Ehe zu führen, geht ein tiefer Riss. Und auf der anderen Seite, aus dem Wunsch, immer eine gute Beziehung zu den Kindern zu haben, da ist ein Stück herausgebrochen. Beziehungen, die scheitern ja immer wieder auch an den eigenen Grenzen, wo wir merken, wir schaffen es einfach nicht. Oder das andere Feld, die Erwartung im Beruf, einen guten, erfolgreichen Job zu machen, der auch noch Spaß macht und Freude. Und dann gibt es eine Umstrukturierung, wie das so sachlich heißt. Und dann fühlt man sich selbst wie eine überflüssige Tonscherbe. Nur zwei Beispiele, aber es ist ja oft auch noch grundsätzlicher. Die eigene Vorstellung von einem glücklichen und gesunden, gelingenden Leben zerbricht. Ja, und was nach außen auch noch nicht so sichtbar wird, gescheitert auch an den eigenen Ansprüchen. Das ist ja manchmal noch genauso schmerzhaft, die man ja gerne auch den anderen immer vorhält. Und auch da auf dem Glaubensweg in der Nachfolge, wenn ich so an mich denke, was habe ich vor Gott schon Versprechungen gemacht oder mir vorgenommen, habe gesagt, das will ich jetzt, weil ich weiß, es ist gut. Und dann nach einer Zeit, nee. Es ist irgendwie im Alltag zerbröselt, könnte man sagen. Risse, die wir nicht aufhalten können, herausgebrochene Stücke, die wir in der Hand halten. Wie sehen die bei Ihnen aus? Wenn wir diese Zerbrechlichkeit, von der Paulus hier redet, diese Bruchlinien im eigenen Leben erfahren, in so ganz unterschiedlichen Facetten, warum ist das denn so schmerzhaft? Das eine ist ja dies, ich erlebe meine eigene Machtlosigkeit, weil ich plötzlich realisiere, die wesentlichen Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht in der Hand unter Kontrolle. Ich bin nicht der Meister meines Lebens. Spontan würden Sie vielleicht sagen, ja, das weiß ich doch. Aber mir ist das jetzt nochmal so bewusst geworden im Zusammenhang, was die Erfindung des Smartphones in Verbindung mit dem mobilen Internet unser Selbstbild so ganz unmerklich, aber grundlegend verändert hat. Ich habe dieses kleine universale Steuerungselement und Instrument jederzeit griffbereit in meiner Tasche, mit all den Apps für jede Lebenslage im Alltag, mit dem ich fast alle Alltagsprobleme optimieren und Fragen lösen kann. Und dann sitzt jemand nach einer Diagnose im Wartezimmer des Arztes und dann gibt es keine App mehr. Und ich habe überhaupt nichts mehr im Griff. Und das tut erstmal weh. Und dann zerbricht vielleicht noch mehr als das Konkrete. Oft sind es ja auch Werte und Ideale, lange gehegte Träume, die dahinter stehen. Jemand sagte mir nach einer ganz schmerzhaften Trennung, so wichtig mir das immer war, aber ich kann nicht mehr an die Kraft der Versöhnung glauben. Zerbrochen. Schließlich kommt noch das Gefühl des Versagens dazu. Ich hätte mehr machen können. Die anderen haben es doch auch hingekriegt. Verbunden mit dem Gefühl auch der Scham. Und wer sich schämt, der fühlt sich auch schnell einsam. Mich versteht doch eh keiner. Über allem steht dann auch noch die Enttäuschung über Gott oder die Vorstellung, die ich bisher von ihm hatte. Herr, was soll das? Ich bin dir doch über all die Jahre so treu gewesen. Ich muss uns das mal einen Moment lang zumuten, weil das auch dazu gehört, sich dem auch ehrlich zu stellen. Und wenn wir uns das nochmal so bewusst machen, was solche Brüche bei uns bewirken, dann ist es ja gar nicht verwunderlich, dass es uns schwerfällt, mit dieser Beschaffenheit, um die der Paulus hier so weiß und damals wusste, ehrlich und bewusst umzugehen. Denn in unserer Gesellschaft, da gibt es ja ganz andere Glaubenssätze. Fehler und Scheitern, das hat keinen Platz mehr. Gelingen ist machbar und planbar. Arbeite daran, dein Leben zu optimieren. 2018 hat der Soziologe und Fehlerforscher Michael Frese untersucht, weltweit, wie gehen Menschen mit Fehlern um. Das Ergebnis: Deutschland belegte Platz 60 von 61 Ländern. Dahinter kam nur noch Singapur. Und das wird vor allem in der Arbeitswelt deutlich. Vielleicht noch ein Gegenbeispiel. Viele von Ihnen, von euch benutzen ja PayPal, ganz selbstverständlich. Also manche eben bewusst nicht, klar. Der Gründer dieses weltweit größten Bezahldienstes, Max Levchin, hatte eine sehr interessante Vorgeschichte. Sein allererstes Unternehmen ist krachend gescheitert. Sein zweites Unternehmen ist ebenfalls gescheitert, nicht ganz so dramatisch. Als das dritte Unternehmen beendet wurde, da war es so okay. Das vierte Unternehmen überlebte dann gerade so. Und da heraus ist dann PayPal entstanden. Im Englischen gibt es diese Formulierung, to fall forward. Habe ich zumindest, ich bin nicht so fest im Englischen, aber das habe ich nochmal rausgelesen und gesehen, nach vorne fallen, vorwärts fallen. In Deutschland wäre das, so sagen viele, kaum denkbar, denn wir verstehen Brüche und Scheitern in unserem Leben nicht als etwas Wertvolles, und das fühlt sich ja auch überhaupt nicht gut an, sondern als einen Verlust, den wir auf jeden Fall, in jedem Fall vermeiden wollen. Das war so der erste Blick, wie gehen wir mit unseren Brüchen um, wie erleben wir das, und mir war das wichtig im Blick auf diese Gefäße, zu schauen, denn es ist auch für unseren Glauben eine der größten Herausforderungen. Ja, und wenn wir mehr Zeit hätten, dann könnten wir das vielleicht auch jetzt noch einmal für die Gemeinde, für das Zusammenleben hier nochmal durchdenken. Aber jetzt bleibt der Paulus nicht bei diesem Bild stehen, sondern jetzt ist dieser zweite Blick wichtig. Nicht bei dieser Bestandsaufnahme von Rissen und Brüchen, sondern er gibt uns einen anderen, einen ermutigenden Blick frei. Und das ist das Zweite heute Morgen. Paulus redet von einem Schatz, der in ganz unvollkommenen menschlichen Tonkrügen verborgen bleibt. Er redet von Jesus, der in meinem, in unserem Leben mit seinen Rissen und Bruchstücken seinen Platz eingenommen hat und der sich entschieden hat, da zu bleiben, egal gleich was passiert. Und auch wenn wir immer wieder diese Defizitbrille aufhaben und den Schatz manchmal überhaupt nicht mehr sehen können. Und da, wo wir das immer wieder als Überschrift so vorgegeben sehen, dein Leben muss gelingen, die Risse und Brüche sind zu vermeiden, da ist Gottes Botschaft zuallererst die eine. Ob es dir gelingt oder ob du scheiterst, du bist mein geliebtes Kind und ich bleibe mit dir verbunden. Und damit darfst du leben und kannst du leben. Und noch mehr, ich will dich nicht nur aushalten, ich will dich auch gebrauchen, so wie du bist. Schau dir die großen Helden in der Bibel an, mit denen ich meine Geschichte geschrieben habe. Das sind Menschen, die auf ihrem Lebensweg an ganz vielen Stellen oft wirklich Bruchstücke nur in der Hand hatten. Haben Sie sich denn vielleicht nicht schon mal gefragt, warum ist die Bibel eigentlich in ihren Geschichten, wenn man genau hinguckt, blättern Sie mal in Gedanken durch, eigentlich voll von Geschichten des Scheiterns, wenn man das mal konsequent anschaut. Dieses heilige Buch, was viele sagen. Und dann kann man ehrlich nur sagen, Gott, warum hast du deinen Schatz so schlecht verpackt? Warum ausgerechnet in zerbrechliche Gefäße wie wir? Und dann kann man noch einmal schauen, was sagt denn der Paulus hier? Und ich möchte in aller Kürze drei Blicke, die er nimmt, hier uns noch sagen. Aber nicht als pauschale Antworten, sondern als Erfahrungen, die er im Rückblick für sich macht. Das Erste, Paulus erzählt, wie gerade durch diese Brüche er erst auf diesen großen Schatz gestoßen ist. Wie nun etwas Neues in seinen Blick hineinkommt. Manche kennen vielleicht diese Berichte der Entstehung der Schriftrollen von Qumran, 1948 vor allem. Man erzählt sich, natürlich alles nicht wissenschaftlich dokumentiert, wie das damals gewesen ist, diese wertvollsten Funde der Bibelforschung, entdeckt worden, weil ein Tonkrug zerbrochen ist. Da hat so ein Hirtenjunge in ein dunkles Höhlenloch einen Stein reingeschmettert. Und dann macht das auf einmal Poff. Für mich hat das dieses Bild von dem Paulus noch einmal ergänzt. Ich habe im Lauf meines Dienstes auch viele Menschen kennengelernt, die haben das eben auch von sich erzählt. Im Rückblick auf ihr eigenes Leben konnten sie das sagen, das von manchen Steinen getroffen worden ist. Gerade da, wo etwas aus meinem Leben herausgebrochen ist und zerbrochen ist, da ist für mich etwas Neues, Wertvolles in den Blick gekommen, das Gott schon lange in mein Leben hineingelegt hat. Und dann erzählt jemand zum Beispiel, wie er in dieser dunklen Zeit, wie die Beziehung zu Gott, das Gebet, noch so viel enger geworden ist, aber nicht mit vielen Worten, sondern intensiver. Vielleicht einfach nur ein Klammern. Ein anderer sagt, ich musste gerade dadurch mich neu mit mir selbst auseinandersetzen. Wenn es mir gut geht, brauche ich das nicht. Und ich spüre, wie das mich an wichtigen Stellen verändert hat und weitergebracht hat. Als ich mittendrin stand, konnte ich das nicht sehen. Oder ich nehme wahr, wie jemand mit seinen Scherben sich nicht zurückgezogen hat, sondern den Mut hatte, mit anderen sie anzuschauen. Und es sind darüber neue, wertvolle Beziehungen entstanden. Oder andere, die bisher nur oberflächlich waren, haben unerwartet eine neue Tiefe bekommen. Tiefe, doppeldeutig. Vielleicht denkt Paulus auch an solche Erfahrungen, wo für ihn ein Schatz sichtbar wurde. Wenn er einige Kapitel später schreibt, wie Gott Jesus ihm gesagt hat, lass dir durch an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Können Sie auch von solchen Erfahrungen im Rückblick sagen? Vielleicht auch nur im Kleinen? Und das weist mich auf die zweite Erfahrung hin. Und da geht es um die Menschen, die uns erleben und zu denen wir von Gott gesandt sind. Diese Bruchstellen, die führen nämlich dazu, dass das Gefäß nicht verwechselt wird mit dem Schatz, der da drin liegt. Und die Gefäße nicht stolz werden und selbst zum Gegenstand der Bewunderung werden. Das ist dem Paulus immer ganz wichtig. Porzellan-Tongefäße, die kann man ja in speziellen Einrichtungsläden kaufen. Und ich bin da noch nicht so wirklich drin gewesen, aber es gibt ja wirklich da absolute Kunstwerke, da ist man wie im Museum dann drin. Manche sind auch nur einfach Sammlerstück. Und manche haben auch noch nie einen Inhalt gesehen oder werden auch keinen sehen. Die stehen einfach nur schön darum. Wenn Jesus sich für diesen Weg entschieden hat, durch uns zu den Menschen zu kommen, in der persönlichen Begegnung, durch das Leben in der Gemeinde, dann soll es gerade so nicht sein, sagt Paulus, dass die Stärke und Schönheit von Menschen im Vordergrund steht. Man könnte auch weiter denken im Blick auf die Rahmenbedingungen, die einer Gemeinde zur Verfügung stehen. Dass der Schatz, den Jesus dort hineingelegt hat, nicht übersehen wird. Das heißt jetzt nicht falsch verstehen, absichtlich das wieder schlecht zu machen und das, was wir tun können, nicht zu tun. Sondern dass wir genauso erkennen, dass Brüche und Risse manchmal noch viel mehr von dem deutlich machen, wer unser eigener Schatz ist, eigentlicher Schatz. Paulus schreibt in Vers 7 so, so wird deutlich, dass unsere überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Ich finde das so wichtig, auch für unsere Gemeindearbeit, gerade jetzt, wo wir es so schön haben. Und ich freue mich daran. Aber das ist nicht der Schatz, den wir haben. Und die dritte Erfahrung, die Paulus hier erwähnt, nicht nur andere sollen durch uns Gottes Schatz entdecken, auch wir selbst werden durch den Schatz gehalten. Paulus redet hier von der Kraft, die auch in uns und an uns wirkt. Er sagt, wir haben es eben gehört, wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen dabei nicht zugrunde. Nicht das Gefäß schützt also hier den Schatz, sondern es ist umgekehrt. Der Schatz schützt das Gefäß und hält es und trägt es. Ist wieder etwas, was nicht richtig dokumentiert ist, aber eine kleine Erzählung um diese Kühlen von Qumran herum. Da war es wohl tatsächlich so, dass dabei auch manche waren. Die waren zwar zerbrochen, diese Gefäße, aber nicht auseinandergefallen. Sie hatten ihre Form erhalten, weil sie über die lange Zeit mit ihrem Inhalt wie festgewachsen waren. Praktisch an den Schriftrollen festklebten, man konnte die gar nicht trennen. Ist das nicht ein eindrückliches Bild? Gerade dann, wenn uns die Kraft verloren geht, um unser Leben zusammenzuhalten, was wir ja möchten, dürfen wir darauf vertrauen, dass er selbst es ist, der uns festhält mit diesen Brüchen und Kanten. Drei Blicke auf diese zerbrechlichen Gefäße. Und ich möchte diesen kleinen Gang durch die Welt der zerbrechlichen Gefäße schließen mit einem Blick nach Asien. Haben Sie schon mal was von Kintsugi gehört? Schon mal jemand irgendwie dieses Wort? Ich wusste das auch nicht, aber es ist mir in einer Autobiografie begegnet, wo es gerade um dieses Zerbrechen geht. Kintsugi ist eine spezielle japanische Reparaturmethode für zerbrochene Keramik. Der Legende nach geht diese Kunst zurück auf einen militärischen Anführer und im 15. Jahrhundert und ihm war eine überaus wertvolle Porzellanschale zerbrochen. Chinesische Teeschale. Und er gab seinen Kunsthandwerkern den Auftrag, eine Methode zu entwickeln, mit der sie in einem neuen Glanz erstrahlen sollten. Und sie fanden einen einzigartigen Weg, bei dem die Zerbrochenheit der Keramik nicht überdeckt wird, sondern geradezu hervorgehoben wird. Die einzelnen Bruchstücke werden mit einem Speziallack geklebt und die Risse und Bruchstellen anschließend mit Gold oder Silber verziert. Und das Ergebnis, das ist erstaunlich. Da, wo vorher die Bruchstellen waren, ziehen sich jetzt Gold- und Silberadern durch das Gefäß. Ja, und sie verleihen ihm eine einzigartige Ausstrahlung. Ich habe mir so eine nachgebildete Tasse jetzt mal gekauft, einfach mal eingegeben und die soll mich daran erinnern, wenn ich morgens schon mal meinen Kaffee trinke. Und hinter dieser Kunst steht ein besonderes Schönheitsideal, eine Ästhetik, die man in Japan Wabi-Sabi nennt. Und sie ist geprägt von der Überzeugung, dass man gerade auch im Fehlerhaften und in den Brüchen eine einzigartige Schönheit entdecken kann und erkennen kann. Denn nicht die Makellosigkeit des Objekts ist entscheidend, sondern der besondere Glanz, der von ihm ausgeht. Und dieser Glanz, der entsteht hier gerade durch die Gebrochenheit. Wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Mir macht das Mut, dazu zu stehen. Wenn Gott ein japanischer Kintsugi-Meister wäre, der mein Leben liebevoll in seine Hand nimmt, dann würde er diesen Satz des Paulus vielleicht auf diese Weise übersetzen. Und wenn Sie das nächste Mal von einem Menschen denken, dass er eine besondere Ausstrahlung hat, es könnte sein, dass er oder sie einiges zu erzählen hat von so manchen Bruchstellen im eigenen Leben. Amen.